Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Bernhard Worms, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, liebe Damen und Herren Abgeordnete, lieber Innenminister Herbert Reul und ja, so viele Freunde, die seit vielen, vielen Jahrzehnten der Christlich-Demokratischen Union, aber vor allem den Gedanken Karl Arnolds verbunden sind. Und deshalb freue ich mich, dass auch die Familie, die Schwiegertochter und der Enkel Karl Arnolds heute mit dabei sind. Herzlich willkommen. Der Karl Arnold ist 1958 gestorben. Ganz plötzlich, wenige Tage vor einer Landtagswahl. Und ich habe mich eben während des Films gefragt, was hätte er eigentlich gedacht, dass es eine Stiftung gibt mit seinem Namen, die plötzlich im Europäischen Parlament ist, dass das Demokratische Forum Europas ist. Er ist gestorben ein Jahr nach den römischen Verträgen. 57, 58 ist er gestorben und sieht jetzt ein Parlament, das die demokratische Vertretung von 500 Millionen Europäern ist. Er selbst war einer, der dafür immer geworben hat. Ich fand besonders beeindruckend seine Neujahrsansprache am 1. Januar 1949. Das Land Nordrhein-Westfalen bestand bereits, die Bundesrepublik Deutschland gab es noch nicht. Muss man sich ja immer in Erinnerung rufen, dass die Länder die Bundesrepublik gegründet haben. Dass die Länder die Abgeordneten geschickt haben in den Parlamentarischen Rat, der das Grundgesetz gemacht hat. Manchmal glaubt man in Berlin, dass es umgekehrt. Wir sind hier und geben mal so ein bisschen in die Länder. Nein, der föderale Aufbau war ein umgekehrter. Und er war schon Ministerpräsident am 1. Januar 1949 und schlägt dann eine Montanunion vor. Nämlich Kohle und Stahl auf die europäische Ebene zu bringen und gemeinschaftlich zu handeln. Das war vor Robert Schuman. Robert Schuman hat seine Idee am 9. Mai 1950 vorgetragen. Er macht das 1949. Und er macht das aus der Idee heraus, dass man die Angst hatte nach dem Krieg. Jetzt geht das wie nach dem Versailler Vertrag. Jetzt wird das Ruhrgebiet wieder unter internationale Kontrolle gestellt. Und er hatte die Idee, um das zu verhindern, dass Demontage stattfindet und das Ruhrgebiet quasi wieder internationalisiert wird und die gleichen Fehler wie nach dem Versailler Vertrag passieren, dass man eine Europäische Union gründet, wo Deutsche und Franzosen und alle, die damals Gründungsmitglieder waren, gemeinsam entscheiden und nicht mehr national. Also eine sehr weitsichtige Frage. Er hat dann als zweites immer deutlich gemacht, ja, aber wir wollen Mitbestimmung. Er ist ja nicht nur Gründer oder der Gründer der CDU, der erste frei gewählte Ministerpräsident, sondern auch der Gründer des Deutschen Gewerkschaftsbunds. Und ihm war klar, nur in einer Partnerschaft, in einer sozialen Marktwirtschaft wird dieses neue Land gelingen können. Und deshalb die Montan-Mitbestimmung, die uns bis heute prägt, ist ganz wesentlich in diesen Jahren auch von ihm grundgelegt worden. Man hat das lange theoretisch gelernt, auch in Seminaren der Karl-Arnold-Stiftung. Ich war ja auch mal ein paar Jahre in diesem Beirat, da war das aber noch in Godesberg, in dem alten Sitz. Aber ich habe jetzt in meiner jetzigen Funktion vor wenigen Wochen erlebt, wie praktisch relevant diese Grundidee von Mitbestimmung ist. Wir haben ThyssenKrupp, ein großes Stahlunternehmen, und plötzlich geht der Vorstandsvorsitzende von Bord. Legt die Sachen hin. Dann geht der Aufsichtsratsvorsitzende auch noch von Bord, weil er meinte, Frau Gater hat da zu viel zu sagen und die Stiftung und die ganzen Frauen, die da mitreden, ist alles nichts. Und mit einem Mal hat das Unternehmen weder einen Aufsichtsratsvorsitzenden noch einen Vorstandsvorsitzenden. ThyssenKrupp. Und dann ist der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende da, der Vertreter der IG Metall, der das Unternehmen aus der Krise führt, einen neuen Vorstandsvorsitzenden findet, einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden findet und für eine Übergangszeit dieses Unternehmen führt und gleichzeitig auch erklärt, was an Umstrukturierungen jetzt erforderlich ist. Das ist soziale Marktwirtschaft. Und als die letzte große Krise anstand, bin ich an dem Samstag da ins Unternehmen gefahren und dann sitzen dir gegenüber der neue Vorstandsvorsitzende und der Gewerkschaftsvorsitzende und beide erklären, was jetzt an Umstrukturierungen erforderlich ist, wie man das Unternehmen gemeinsam aufstellt, welche Arbeitsplatzsicherungen gelegt sind. Das ist soziale Marktwirtschaft. In jedem anderen Land der Erde säß drinnen der Vorstand und draußen die Gewerkschaften mit roten Fahnen und es wäre konfrontativ. Dies hat Karl Arnold mit Grund gelegt. Und deshalb ist das so ein toller Name für eine solche Stiftung, eine Persönlichkeit, die für Europa war, die für die soziale Marktwirtschaft war, der gesagt hat, Nordrhein-Westfalen will das soziale Gewissen der Bundesrepublik sein. Und das ist uns auch bis heute Verpflichtung, dass wir das immer bei allem, was jetzt an Schnelligkeit und Digitalisierung oder was auch immer kommen muss, wertschätzen, dieses alte Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. Und deshalb, ist das eine? Also was hätte er gedacht beim Europäischen Parlament? Was hätte er gedacht, wenn er Axel Voss gesehen hätte? Mein Gott, also es, dass ein Abgeordneter aus dem Rheinland mal ganz Europa in Wallung bringen kann mit einer Richtlinie, das hätte er sich gar nicht vorstellen können. Aber das Zweite, was er sich wahrscheinlich nicht vorstellen hätte können, ist Köln-Chorweiler. Dass da Syrer sind, die jetzt im Namen seiner Stiftung an Demokratie, an die Prinzipien unseres Landes herangeführt werden. 1958 gab es gerade mal 3 Jahre das Anwerbeabkommen mit Italien. Das waren die ersten, die kamen. Ist übrigens auch wichtig, manchmal in Erinnerung zu halten, die sogenannten Gastarbeiter, die damals kamen, das ist übrigens ein typisch deutsches Wort, kein Land der Erde würde Gäste arbeiten lassen. Aber wir haben gesagt, Gastarbeiter, weil wir dachten, die kommen, die gehen aber auch wieder. Und die sind angeworben worden. 1955. Und dann sind Kolonnen ausgezogen, Werbekolonnen, irgendwo nach Italien. Haben gesagt, bitte kommt zu uns. Duisburg ist schöner als Florenz. Kommt. So. Und dann sind die Menschen gekommen, haben 1200 Meter unter der Erde Kohle rausgeholt. So war das. Das ist ja nicht so, dass sie alle hier einfach hergekommen sind, so wie das manchmal dargestellt wird. So, und die haben dann ihren Beitrag geleistet. Das war aber damals erst 3 Jahre. Und man merkte dann, aus Italien kam keiner mehr. Dann hat man das erweitert auf Jugoslawien, auf Spanien, 1961 auf die Türkei. Und vieles, was wir danach an Integrationsaufgaben haben, hat die Quelle dort. Das konnte er 1958 nicht ahnen. Aber dass eine Stiftung sich in diese Tradition stellt und deshalb denen, die jetzt neu aus Fluchtgründen ankommen, direkt die Grundzüge unserer Demokratie nahe bringt, das ist, glaube ich, etwas, was ihn auch sehr gefreut hätte. Und ja, mit den Spraydosen da und so, das weiß ich gar nicht, ob es das schon 1958 gab. Aber einen Club wie den, den wir gesehen haben in Chorweiler, der die Lebenswelten der jungen Leute aufgreift, um sie dann heranzuführen, auch an politische Bildung. Das ist, glaube ich, etwas, was in die heutige Zeit übersetzt richtig ist. Und das Dritte, ja. Das Dritte ist, wenn er Jürgen Clausius da vor dem Computer hätte stehen sehen, mit einem Menschen, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet, unvorstellbar vor 60 Jahren. Aber 60 Jahre ist noch gar nicht so lange her. Es gibt ja noch viele, die die Zeit erlebt haben. Daran sieht man, wie ein... Ja, ich... Stimmt. Die meisten. Die Zeit erlebt. Das ist übrigens auch für politische Bildung nochmal ein wichtiger Satz. Das, was wir uns hier so erzählen, muss man weitertragen an die nächste Generation. Mein eigener Vater ist 85, hat noch die Bombennächte des Kriegs erlebt. Erzählt auch davon. Für mich ist das gefühlt napoleonische Zeit. Also ganz weit weg, wenn man 61 geboren ist. Mein Sohn ist jetzt 30, der weiß nicht mal mehr, was deutsche Teilung ist. Also aus eigenem Erleben weiß er das nicht. Ist nie über Helmstedt über die Grenze gefahren, hat nie gezittert an den Grenzübergängen, musste nie den Zwangsumtausch in Berlin machen, kann sich gar nicht vorstellen, dass da, wo man heute Party feiert, eine Mauer stand und wer von Potsdamer Platz Richtung Westen ging, erschossen wurde. Das ist für eine Generation, die heute die Unis verlassen hat, nicht Kinder, sondern die Unis verlassen hat, unvorstellbar. Deshalb dies zu erzählen, ist immer gerade auch für den Zusammenhalt wichtig. Und das ist auch etwas, was politische Bildung bedeutet, diese Erfahrungen weiterzutragen. 230.000 Jugendliche haben an rund 9.000 Veranstaltungen der Karl-Arnold-Stiftung in all den Jahren teilgenommen. Und ich habe in den letzten Jahren eines gelernt. Ich dachte immer irgendwann, ja, jetzt sind wir Demokraten, jetzt haben wir das gelernt. Meine Generation wird die Welt nur noch besser machen, aber was da ist, ist schon mal Bestand. So, und das ist falsch. Nichts ist Bestand. Pressefreiheit wird wieder in Frage gestellt. Rechtsstaat wird in Frage gestellt. Demokratische Entscheidungen werden in Frage gestellt. Europa wird in Frage gestellt. Gemeinsame Währung wird in Frage gestellt. Und das sind Leute, die sitzen aggressiv im Parlament. Und deshalb ist die Arbeit nicht getan. Deshalb muss sie Tag für Tag wieder erneuert werden. In Europa, in Deutschland und auch bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb danke für alles, was die Karl-Arnold-Stiftung hier leistet. Danke auch für die vielen neuen Ideen, die sie entwickelt haben. Und Gottes Segen für die weitere Arbeit. Applaus